Liebe Gäste, liebe Geschwister, das Lied, das wir jetzt gerade gesungen haben, hört man bei uns in der Gemeinde sehr oft morgens in der sogenannten ersten Stunde am Sonntag in der Mahlfeier. Der Text stammt aus der Bibel, ist ein kurzer Bibeltext aus der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 5b und 6. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die, die das Lied gut auswendig kennen, haben gemerkt, da ist ein kleiner Unterschied. In der Bibel steht, erlöst durch sein Blut, im Liedtext steht, gewaschen durch sein Blut. Ich habe nochmal nachgeguckt, woher kommt das? Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Handschriften. In der einen steht erlöst, in der anderen steht gewaschen. Und dieses Wort im Griechischen unterscheidet sich durch einen Buchstaben. Auch der Bedeutungsunterschied scheint mir nicht so groß, dass ich darauf jetzt noch groß eingehen müsste. Wenn man von den Sünden befreit sein will, hat das auch eine Menge zu tun mit Reinigung und Waschen. Also ich denke, das beides gehört zusammen. Es ist gut, den Text auswendig zu kennen, denn er enthält ganz, ganz viele wichtige geistliche Aussagen. Es ist so, als ob quasi in einen Rahmen der Anbetung einige Aussagen eingefügt sind, was Jesus für uns getan hat. Dem, also um ihn geht's, um diesen großen Herrn, dem sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. In dieser Anbetung wird jetzt eingefügt, was er für uns getan hat. Dieser große Herr liebt uns. Er hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut. Und er hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Mir geht es heute vor allem um die dritte dieser Aussagen. Dem, der uns gemacht hat, zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Es liegt mir seit Wochen auf dem Herzen, darüber mal einiges zu sagen. Wisst ihr, was euer Hauptberuf ist? Ich denke, dieser Text sagt es ganz deutlich. Gemacht zu einem Königtum von Priestern. Ihr seid, und das sagt jetzt nicht ich, das sagt die Bibel, das sagt Jesus, ihr seid zu Priestern gemacht worden. Das ist euer Hauptjob. Alles, was ihr sonst macht, ist Nebenjob. Okay, also das, wozu er uns macht, das ist doch entscheidend, oder? Was wir uns denken, was wir uns wünschen, ist demgegenüber sekundär. Hauptberuf Priester, gemacht zu Priestern. Das war schon Gottes Gedanke im Alten Testament. Da hat er zu seinem Volk gesagt, ihr sollt mir ein Königtum von Priestern und eine heilige Nation sein. Und diesen Gedanken will Gott in der neutestamentlichen Gemeinde erfüllen. Im ersten Petrusbrief. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, sozusagen in den geistlichen Tempel hinein. Ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Und im selben Kapitel, ein paar Verse weiter nochmal. ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Also habt das ganz deutlich, was er sagt. Ihr seid Priester. In der Reformation wurde dieser Gedanke neu entdeckt, dass es nicht die Priester gab, die speziell geweiht waren, die den Titel kriegten, das sind die Geistlichen. Und dann daneben das Volk, die Laien, die so quasi nichts galten, die in allem von den Priestern abhängig waren. Die Reformatoren haben durch die Heilige Schrift neu entdeckt, nein, das stimmt nicht. Jeder, der zu Jesus gehört, ist zum Priester gemacht. Ich denke, es wird einiges nachher noch weiter deutlich. Jedenfalls diese Aufteilung Priester, Geistliche und das quasi ungeistliche Laienvolk stimmt absolut nicht, ist nicht das, was Gott gewollt hat. Ja, ich will versuchen, auf das, was das mit den Priestern auf sich hat, mit ein paar Schritten hinzuführen. Zunächst mal, wer ist es eigentlich? Ich nehme jetzt mal das Du, das Persönliche. Wer ist es eigentlich, der dich zum Priester macht? Nun, das ist der, dem alle Anbetung gebührt. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wisst ihr, jetzt würde ich euch am liebsten ein bisschen vorschwärmen von der Herrlichkeit Jesu. Aber wenn ich damit anfange, sitzen wir heute Nachmittag. Und ich komme nicht zu meinem Thema. Herrlichkeit, was bedeutet das Wort allein schon? Ausstrahlung, Glanz und Pracht, Schönheit, Ehre und Ruhm, alles das steckt in dem drin. Alles das gehört Jesus. Ich will mal fragen, wer ist Jesus für dich? Wie siehst du ihn? Ist es so, dass wenn du seinen Namen hörst, du manchmal ganz weg sein kannst? Vor Freude, vor Bewunderung, vor Dankbarkeit. Ist es so, dass Jesus dich faszinieren kann? Leute, ich denke, je mehr wir ihn kennenlernen, umso faszinierter werden wir von ihm. Sogar in Dingen, die ganz alltäglich klingen. Jesus hat damals, als er auf der Erde war, oft mit Zöllnern und Sündern an einem Tisch gesessen und andere haben sich darüber aufgeregt. Die haben nichts von Herrlichkeit gesehen. Die haben gesagt, guck da mal den dir an, Fresser und Säufer und Freund von Zöllnern und Sündern. Wenn ich das höre, für mich ist nicht das Wort der Anbetung. Freund von Zöllnern und Sündern, einer, der Leute wie wir sind, liebt und die Gemeinschaft mit uns nicht verweigert. Also, wenn du sagst, Jesus ist für mich nicht das Größte und Faszinierendste, dann guck und lies, dass du immer mehr entdeckst, wie wunderbar und herrlich er wirklich ist. Ihm sei die Macht. Macht bedeutet Kraft und Stärke, Herrschaft, Erhabenheit, Größe, Majestät. Ich will da auch nur fragen, wer hat in deinem Leben die größte Macht? Gerrit hat schon eine Macht angesprochen, heute Morgen. Die Macht der Sorge. Ist Jesus größer als diese Macht der Sorge? Sind es die Probleme, die dich beherrschen? Und abgesehen von dem, was jetzt ist, wer wird in Zukunft die Herrschaft haben? Davon spricht dieser Vers ja auch. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, das heißt bleibend. Während alles andere vergeht, er behält Macht und Herrschaft. Und deshalb, wenn das für alle Zukunft absolut gilt, gilt es auch jetzt schon. Es ist von größter Bedeutung, wer Jesus ist. Also das ist der, dem die Herrlichkeit gehört, dem die Macht gehört in alle Ewigkeit. Das ist der, der gesagt hat, du sollst Priester sein. Okay, wie kommt es dazu? Das erste ist, dem, der uns liebt. Und das gilt zunächst mal für die ganze Welt. Bibelworte sagen das ganz deutlich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und zwar, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass er uns geliebt hat und Christus hingegeben hat, als wir noch Sünder waren. Das heißt, du brauchst keinerlei Bedingungen zu erfüllen, um von Christus geliebt zu werden, um von Gott geliebt zu werden. Liebe Gottes ist eine Tatsache, die er uns in Jesus gezeigt und offenbart und bewiesen hat. Das Zweite, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat oder erlöst hat durch sein Blut. Auch das gilt zunächst mal für alle. Es ist Gottes Friedensangebot für alle. In 1. Johannes 2, Vers 2 steht, er ist die Sühnung für unsere Sünden, für meine persönlich, wenn ich sie annehme, aber nicht allein für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Also auch wieder alle. Aber in den Briefen im Neuen Testament finden wir immer wieder die Bitte und die Einladung, diese Erlösung anzunehmen, zum Beispiel in 1. Korinther 5. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Er ist die Versöhnung für die Sünden der ganzen Welt. Aber das kriegst du nicht einfach übergestülpt, sondern es ist wichtig, dass du es im Glauben annimmst. Das gilt für alle, das Angebot. Wirklichkeit wird es aber nur für die, die es im Glauben annehmen. Da an dem Punkt ist die Notwendigkeit einer Glaubensentscheidung, dass du sagst, Herr, ich komme zu dir mit meinem ganzen Sündenkrempel. Und ich danke dir, dass du dafür gestorben bist, dass du dafür bezahlt hast, dass du mich erlöst. Und ich nehme das an, für mich ganz persönlich, was du am Kreuz für mich getan hast. Und dann kommt das Dritte, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Gemacht zu Priestern, das gilt für alle, die Jesus Christus im Glauben angenommen haben. Das ist eine von Gott gemachte Konsequenz aus dem Anderen. Es sind zwei Aspekte drin. Er hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern. Königtum heißt, wir haben auf einmal eine doppelte Staatsbürgerschaft. Wir gehören zu der Nation, in die hinein wir geboren worden sind oder deren Bürgerrecht wir angenommen haben. Was weiß ich, Deutsche oder Ungarn oder Franzosen oder... Und dazu kommt eine zweite Staatsbürgerschaft. Wir sind gemacht worden zu Mitbürger der Heiligen und zu Gottes Hausgenossen. Wir gehören zu Gottes Volk. Was das bedeutet, habe ich neulich auf eine lustige Art verstehen gelernt. Eine Frau, die eine Reha gemacht hat, sagte, das war so lustig. Alle sind sie mit Krücken darum gelaufen, als ob ein König gesagt hätte, ihr sollt alle mit Krücken rumlaufen. Also mit anderen Worten, in dieser Reha wäre so etwas gewesen wie ein Königtum von Krückenläufern. Ein König kann ja unter Umständen bestimmen, was die Leute in seinem Volk machen sollen. Also, könnt bestimmen, alle sollen Fahrrad fahren. Auto verboten, darf man in der Opelstadt nicht sagen. Also Königtum von Radfahrern. Oder alle sollen sich die Haare total abscheren lassen. Königtum von Kahlköpfen. Oder alle sollen Dudelsack pfeifen. Das wäre lustig, ne? Königtum von Dudelsackpfeifer. Okay, also ein König könnte ja bestimmen und könnte sagen, das will ich haben, so sollen meine Untertanen sein. Und jetzt heißt es, unser Herr Jesus Christus hat uns gemacht zu einem Königtum von Priestern. Er hat bestimmt, du sollst Priester sein. Du bist Bürger in seinem Reich und er hat dir als Hauptberuf zugeschrieben, Priester. Wie kommt denn eigentlich jemand zu seinem Beruf? Wir haben so verschiedene Arten. Das eine, das Gewöhnliche ist Bewerbung. Wenn du was lernen willst, so musst du dich um die Ausbildungsstätte bewerben und wenn du dann gelernt hast, dann musst du dich um einen Job bewerben und wenn du Glück hast, kriegst du einen. Es gibt aber auch das andere, dass Leute zu einem Job bestimmt werden. Früher war es noch viel öfter so. Die Eltern haben gesagt, du übernimmst unseren Bauernhof, also Bauer. Oder du steigst in unser Geschäft ein, je nachdem Metzgerei oder so, du wirst Metzger. Es gibt auch das Berufung. Ich kenne es vom Bereich der Universitäten, dass irgendjemand berufen wird, Professor an der Universität zu werden, aber es gibt sicher für andere Bereiche auch. Und es gibt sogar, dass durch die Geburt der Job ein Stück festgelegt ist. Bei Königen, bei Fürsten und bei den Priestern im Alten Testament war das auch so. Während die Priesterfamilie hineingeboren wurde, war klar, der war Priester. Gemacht zu Priestern, das heißt, Gott hat dich berufen, Priester zu sein. Du wirst von ihm dazu aufgefordert, aber noch viel mehr. Er hat das bestimmt. Gott hat entschieden, du sollst Priester sein. Du kannst höchstens nur noch sagen, will ich aber nicht. Finde ich nicht gut, also er hat bestimmt, mach das. Jesus hat uns als Priester eingesetzt, auch durch eine Geburt, aber nicht durch die natürliche, sondern durch die Wiedergeburt. Da, wo er neues geistliches Leben in uns geschaffen hat, dadurch hat er uns zu Priestern gemacht. Bei den Priestern im Alten Testament war das so, dass sie mit bestimmten Priesterkleidern angezogen wurden und dann mit Salböl gesalbt wurden. Du brauchst keine bestimmten Kleider, es gibt dir auch keiner was über den Kopf, aber Gott gibt dir seinen Geist ins Herz. Wir werden durch den Heiligen Geist zu Priestern gemacht. Gott wirkt uns, in uns, eine priesterliche Gesinnung. Ich weiß nicht, wie das war, als du zum Glauben gekommen bist. Es gibt manche Sachen, mit denen fängt man auf einmal ganz spontan an und weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum. Zum Beispiel, dass man anfängt, mit Gott zu reden, dass man anfängt, seine Gemeinschaft zu suchen, vielleicht auch für andere zu beten. Elemente von dem, was ein Priester zu tun hat. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir es wissen, du bist zum Priester gemacht, und dass wir auch ein bisschen mehr verstehen, was das bedeutet. Also, ich will und kann längst nicht alles, was dazu gehört, heute darstellen. Deshalb habe ich gebeten, dass ich in 14 Tagen weitermachen darf zu dem Thema, dass wir ein bisschen mehr lernen. Und selbst dann werde ich noch nicht zu Ende kommen. Und wenn ihr Bibel lest oder da irgendwo unter dem Stichwort Priester mal nachguckt, ich denke, ihr könnt noch vieles entdecken, was zu eurem Beruf als Priester dazugehört. Gemacht zu, wenn jemand zu was gemacht ist, ist er noch längst nicht fertig. Also stellt euch vor, da ist einer gemacht worden zum Wächter. Und man hat ihm gesagt, hier an der Stelle sollst du stehen und dann sollst du einigen die Tür öffnen, anderen nicht. Er hat also seinen Job erklärt gekriegt. Und was ist, wenn der gute Mann pennt? Kann ja passieren. Oder jemand ist gemacht zum Finanzverwalter. Man hat ihm Vertrauen entgegengebracht. Verfügungsgewalt über große Summen. Und damit ist natürlich auch ein Auftrag verbunden, eine Verantwortung. Du sollst das Geld vernünftig einsetzen und du musst nachprüfbar Abrechnung leisten. Und was ist, wenn der auf die Idee kommt, ich nehme das alles für mich selber. Also gemacht zu heißt noch nicht perfekt und er macht alles richtig. Gemacht zu heißt, da ist ein grundsätzlicher Auftrag. Es wird einem Vertrauen entgegengebracht, man bekriegt eine bestimmte Entscheidungsvollmacht, auch nötige Mittel und hat andererseits die Verantwortung, man hat Pflichten. So wird man zu irgendwas gemacht. Und danach passiert dann die Einstellung und die Ausbildung in Einzelheiten. Gemacht zu Priestern. Was bedeutet das denn jetzt im Einzelnen? Zunächst mal die Frage, für wen sind wir denn da? Und lasst uns das nochmal anschauen. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat oder erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Für den sind wir zuallererst da. Der hohe Priester im Alten Testament, was war das Zentrum? Der war im Tempel. Und das Zentrum, das Allerwichtigste war das Allerheiligste, der Ort der Gegenwart Gottes. Also der Priester war da für Gott. Und jetzt kommt im Alten Testament ein ganz großes Aber. Mose muss dem Aaron sagen, du darfst aber nicht zu jeder Zeit ins Allerheiligste hineingehen. Das ist lebensgefährlich. Dort ist Gott in seiner ganzen Heiligkeit. Du darfst nur einmal im Jahr hinein. Und auch dann musst du Blut von einem Opfer mitbringen, damit Gott versöhnt ist und dich nicht vernichtet. Wie ist das im Neuen Testament? Im Hebräerbrief heißt es, wir haben durch das Blut Jesu Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Wir können in Gottes Gegenwart hineinkommen, weil Jesus uns von unseren Sünden durch sein Blut gereinigt hat. Und weil wir uns immer wieder von ihm reinigen lassen dürfen. Und deshalb geht es dann weiter, so lasst uns jetzt hinzutreten, lasst uns in die Gemeinschaft mit Gott hineingehen, lasst uns diese Gemeinschaft suchen. Und zwar brauchen wir dafür keinen speziellen Tempel mehr, kein spezielles Allerheiligstes. An jedem Ort kannst du in Gottes Nähe treten. Es gibt einen ganz alltäglichen Zugang in das Heiligtum, nämlich im Gebet. Und Jesus sagt, wenn du betest, dann geh in deine Kammer. Und nachdem du die Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, der wird dir vergelten. Du hast freien Zugang und ganz alltäglich. Das ist zunächst mal auch das Zentrum unseres Priesterdienstes. Die alltägliche Begegnung mit Gott im Heiligtum. Da, wo wir mit ihm allein sind, wo wir in der Stille auf ihn hören und mit ihm reden können. Und wenn du ihm im Heiligtum begegnet bist, übe die Gemeinschaft mit ihm in den Alltag mit reinzunehmen. Nicht in der stillen Zeit bin ich Gott nah und im Alltag vergesse ich ihn. Nein, übe auch im Alltag in der Verbindung mit Gott zu bleiben. Aber dazu brauchst du die besonderen Zeiten. Ich muss das hier vielleicht doch mal sagen. Man ist in seinem Leben oft so beschäftigt und hat so viele Jobs. Und wenn man alt wird, nehmen die Kräfte immer mehr ab und die Möglichkeiten, sich mit äußeren Jobs zu beschäftigen, werden immer geringer. Weißt du, wenn du dann nicht früher geübt hast, ins Heiligtum zu gehen, Zeiten der Gemeinschaft mit Gott zu haben, wie willst du dann auf einmal, wenn die äußeren Aktivitäten abgeschnitten sind, von heute auf morgen das lernen? Fang früh an. Es ist ein Lernen und Üben. Ich denke schon, dass meine Gebete, meine Zeiten mit Gott heute um einiges intensiver sind als vor Jahren. Das liegt nicht an Gott, das liegt an dem, wie ich sozusagen gelernt habe, still zu sein, zu beten, zu hören. Und nutz die Möglichkeit zu jeder Zeit und an jedem Ort Kontakt mit deinem himmlischen Vater aufzunehmen. Das gehört zu deinem Priesterdienst. Gemacht zu Priestern, deinem Gott und Vater. Das ist das Zentrum zunächst mal. Ja, wir haben alltäglichen Zugang ins Heiligtum. Und ich fand eine Sache interessant. Der Eintritt ins Heiligtum, in die Gegenwart Gottes, ist weit offen. Und als Nächstes hier sagt Jesus, aber schließ die Tür hinter dir. Eine weit offene Tür in die Gemeinschaft mit Gott, aber hinter dir macht die Tür zu. Warum? Damit es keinen Durchzug gibt. Damit nichts die Begegnung mit deinem Vater im Himmel stören kann. Zum Priestertum gehörte auch der Dienst der Anbetung. Im Alten Testament symbolisiert durch den Weihrauch. Erst etwa 2. Mose 30. Da wird Mose gesagt, dass er einen Rauchopferaltar bauen soll. Und Aaron soll darauf wohlriechendes Räucherwerk als Rauch aufsteigen lassen, als Symbol für die Anbetung, sowohl morgens als auch abends, also regelmäßig. Wie ist das bei uns? Auch da wieder. Wir brauchen keinen Tempel, wir brauchen keinen Rauchopferaltar, wir brauchen auch keinen Weihrauch. Die Anbetung des Vaters ist unabhängig vom Ort. Jesus hat das einer Frau so erklärt. Es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Der Vater sucht solche als Anbeter. Er sucht solche Priester, die immer wieder auch mitten am Tag oder morgens und abends ihn anbeten. Und dass wir es gemeinsam tun, hier im Gottesdienst, auch in der Mahlfeier. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Und noch einmal, der Vater sucht solche Anbeter. Lass dich nicht nur finden als verlorenes Schaf, das gerettet wird. Lass dich auch finden als solch ein Priester, der im Alltag Gott anbetet. Also, zum Schluss nochmal. Ich habe viel gesagt, wichtige Dinge. Vergiss nicht, du, wer immer du bist, bist von Jesus Christus geliebt. Wie heißt das? Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das andere, er hat sich töten lassen, um durch sein Blut dich von deinen Sünden zu erlösen. Bring alle Schuld zu ihm und nimm ihn an als deinen Erlöser. Und alle, die zu ihm gehören, hat er zu Priestern gemacht. Deshalb nimm diese Berufung bewusst an und lern immer mehr zu verstehen, was das bedeutet und wie du das praktisch umsetzen kannst. Und für die, die schon jahrelang Priester oder Priesterinnen sind und das wissen, dann möchte ich sagen, wir können immer noch mehr lernen. Lasst uns das tun. Okay. Es scheint so, dass ich sogar noch etwa die Zeit eingehalten habe. Ich werde jetzt mal nicht von dir vorne beten, vielleicht ein Abschlussgebet, aber vielleicht ist es gut, zumindest eine Minute Zeit zu haben, dass ihr Gott selber Antwort gebt. Es sind ja sicherlich ganz unterschiedliche, soll ich sagen, Stufen oder Punkte, wo Gott euch angesprochen hat, ihm Antwort zu geben, ihm zu danken, dass er dich liebt, ihm zu sagen, war mir gar nicht so klar, dass ich Priester sein soll, okay, mache ich. Oder was dir auf dem Herzen liegt. Also eine Minute etwa Zeit und wenn die nicht reicht, betest du anschließend noch weiter. Lieber Herr, wir wollen dir einfach in den Worten dieses Bibeltextes noch einmal als Dank zusprechen. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns erlöst hast von unseren Sünden durch dein Blut. Danke, dass du uns geehrt hast und uns eine so wichtige Stellung gegeben hast, uns zu Priestern gemacht hast für deinen Gott und Vater. Und dir wollen wir auch alle Ehre zusprechen. Dir sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.